Willkommen zusammen zur Folge 3 des Podcasts der Tipp Kinder- und Jugendhilfe, den Chancen eine Zukunft geben. Mein Name ist und bleibt Christoph Alipers und für die Technik, also die Aufnahme, den Sound und so weiter und so fort, ist wie immer Stefan Dreier, Musiker und Produzent aus der Düsseldorfer Ecke, zuständig. Heute gibt es eine kleine Gesprächsrunde. Für die bin ich nach Ibbenbüren auf die Osnabrücker Straße in die Verwaltung der Tipp Kinder- und Jugendhilfe gefahren. Und ich habe getroffen Helen Peter, Familienberaterin im Team Niedersachsen, und Laura Münstermann, zuständig für die Vermittlung in der Verwaltung. Heute geht es nämlich um den exemplarischen Ablauf der Vermittlung und Neuaufnahme eines Pflegekindes. Exemplarisch, weil es auch immer etwas anders verlaufen kann, da individuell mit allen Beteiligten agiert und umgegangen wird. Zunächst möchte ich Laura Münstermann und Helen Peter bitten, sich vorzustellen, um dann zum Thema Vermittlung und Neuaufnahme eines Kindes ins Gespräch zu kommen.
Genau, mein Name ist Laura Münstermann. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und Sexualpädagogin. Bei TIP findet ihr mich in der Verwaltung. Und ich bin damals 2016, als ich gerade mein Abitur gemacht habe, dann als Praktikum in der Vermittlung gestartet, in der Pflegekindervermittlung, und bin bis heute dort. Und darum wird es auch heute gehen. Und ich erzähle ein bisschen was aus meinem Arbeitsalltag.
Die letzte Podcast-Folge behandelte ja die Profilierung und das Vorbereiten der Bewerberfamilien, der interessierten Menschen, die ein Pflegekind aufnehmen wollen. Das Profil ist dann hinterlegt und dann kommt Laura Münstermann nämlich ins Spiel. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, und Helen Peter ist dann auch heute anwesend.
Genau, ich bin Helen Peter. Ich bin auch Erziehungswissenschaftlerin und Fachkraft für FASD und Traumapädagogin. Ich bin jetzt seit 2021 bei der TIP Kinder- und Jugendhilfe im Team Niedersachsen als Familienberaterin und begleite dann eben als oder an der Seite der Familien die Aufnahme eines neuen Pflegekindes.
Also, die Bewerber sind profiliert und sollen jetzt in den Vermittlungsprozess. Jetzt liegt das Profil schriftlich verfasst, sozusagen in der Schublade bzw. ist digital hinterlegt in der Vermittlung bei Laura Münstermann. Was passiert dann?
Ja, für mich ist immer besonders spannend zu erfahren, was ist eigentlich so die Vorstellung. Also es steht dann immer die Vorstellung hinsichtlich eines aufzunehmenden Kindes, was so ein bisschen trocken klingt. Aber es geht so ein bisschen darum, dass eben zum Beispiel jetzt Helen auch als Familienberaterin gemeinsam mit der Familie besprochen hat, naja, was für ein Kind können wir uns denn vorstellen? Und da wird ja vorher auch noch ganz, ganz viel passieren. Da kann Helen natürlich ein bisschen besser erzählen als ich, wie es auch dazu kommt, dass dann so ein Profil quasi des Kindes oder ein Bild des Kindes entsteht, nach dem ich suchen muss. Also wir haben schon so ein paar Kriterien, die ja, ich da mitbekomme. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, wenn die Pflegefamilie einen Hund hat, dann suche ich natürlich nicht nach Kindern, die eine Tierhaarallergie zum Beispiel mitbringen. Und ja, dann können das halt eben unterschiedliche Merkmale sein, sei es, es gibt ein bestimmtes Altersspektrum, was die sich vorstellen können, möglicherweise ein bestimmtes Geschlecht. Ja, und da gibt es halt ganz, ganz unterschiedliche Merkmale, nach denen wir dann halt eben suchen.
Aber wie, wenn ich mal kurz einhaken darf, wie suchst du denn? Also das ist ja jetzt spannend. Also wie hast du Kenntnis von Kindern, die ein Zuhause suchen?
Ja, also es ist so, dass wir natürlich auch in einem engen Austausch mit mehreren Jugendämtern stehen. Also es ist so, dass wir eben über E-Mails melden sich Jugendämter häufig eben eigeninitiativ bei uns und sagen, hey Mensch, wir haben eine Anfrage und wir suchen nach einem Platz für, sagen wir jetzt mal, einen 5-jährigen Jungen. Mhm. Und das ist so der eine Weg, der gegangen werden kann. Wenn wir aber sagen, Mensch, wir haben vielleicht eine Familie und es ist relativ klar, so was die sich auch vorstellen können, dann erstelle ich manchmal auch so Freiplatzmeldungen. Also das ist dann quasi ein anonymisiertes Kurzprofil der Familie, wo wir die einmal kurz vorstellen. Ich sage immer sehr ungefähr, wo die leben, nicht genau, um auch die Daten zu schützen. Und das geht dann eben an einen Verteiler von mehreren Jugendämtern, die auch dafür eingewilligt haben und auch diese Freiplatzmeldung bekommen möchten. Und dann ist es für uns natürlich einfacher, nochmal Anfragen zu bekommen, die auch so dem Profil des Kindes entsprechen.
Das heißt, die Jugendämter schicken dir, also der Vermittlung, auch Profile von Kindern, die ein neues Zuhause benötigen.
Genau.
Und die verbleiben auch schon mal länger bei dir im Ordner, sodass dann, wenn ein geeignetes Profil einer Pflegefamilie auch neu vorliegt, dass man sagt, ach, da haben wir doch das Kind XY von vor 6 Wochen. Da kann ich mal nachfragen, ob da der Bedarf noch da ist oder ob das Kind schon untergebracht ist.
Genau, also wir müssen natürlich immer so die datenschutzrechtlichen Dinge beachten, wie lange wir auch solche Anfragen behalten dürfen. Aber so grundsätzlich ist es natürlich möglich zu sagen, wir melden uns gerne auch nochmal, wenn bei uns sich vielleicht nochmal neue Dinge auftun. Das kann ja manchmal von heute auf morgen sich auch sehr verändern, dass zum Beispiel ein Kind vielleicht auch eine Bereitschaftspflegefamilie verlässt und die sagen dann, okay, wir wären jetzt schon wieder bereit, vielleicht auch dann nochmal ein Kind ein Zuhause auf Zeit zum Beispiel zu geben.
Und dann haben wir die Familienberaterinnen, oder Helen ist Familienberaterin in Niedersachsen. Und das ist ja praktisch dann die Seite, die direkt bei den Familien ist, die noch kein Pflegekind aufgenommen haben. Und wie läuft das denn ab? Wenn da eine Pflegefamilie ist, die im Prinzip, die wissen, unser Profil liegt in der Vermittlung vor und jetzt geht es darum, dass da ein Kind gefunden wird, was so auch zu uns passt.
Genau, das ist natürlich eine ganz aufregende Zeit für die Pflegefamilien, weil es ist ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, ein Pflegekind aufzunehmen. Und
das heißt, von der Vermittlung von Laura Münstermann, von der Laura, kommt eine Anfrage auch an das Team in Niedersachsen.
Genau, ich stehe dann im engen Austausch mit Laura und Laura sagt, wir haben hier eine Anfrage mit einem Kind mit folgendem Profil. Kannst du dir vorstellen, dass das in die Familie passt, für die du gerade ein Kind suchst? Und dann überprüfen wir die Eckpunkte der Familie mit den Eckpunkten des Kindes und schauen, ob es da erstmal etwas dagegen spricht, dass die beiden vielleicht gut miteinander matchen würden. Genau, und dann schauen wir ein bisschen in die Tiefe bei dem Profil des Kindes. Gibt es schon irgendwelche Diagnosen oder, wie Laura gerade eben schon sagte, Allergien, besondere Rahmenbedingungen, im Kontakt zur Herkunftsfamilie muss da etwas besonders beachtet werden, vielleicht eine Inkognito-Unterbringung oder ist da reger Kontakt zum Herkunftssystem gewünscht. Davon ist natürlich auch abhängig, wie weit die Pflegefamilie entfernt wohnen kann vom Herkunftssystem, wenn regelmäßig Kontakt stattfinden soll.
Und die Bewerbereltern, also die Familie, die fertig profiliert ist, die kennen das Kind ja auch noch gar nicht. Also die bekommen nur die Informationen von dir, von der Familienberaterin, von ihrer Familienberaterin.
Genau, die bekommen die Informationen von dem Kind, von dem ich als Familienberaterin und Laura als Vermittlung glauben, dass das gut matchen kann. Dann besprechen wir das bei uns im Team in Niedersachsen mit meinen Kollegen, die auch sehr erfahren sind. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, das könnte gut sein, gut hinkommen, dass das Kind einen guten Platz in der Familie findet, dann fahre ich mit den Informationen in die Familie und mache dann eine Profilvorstellung des Kindes.
Ja. Und wenn es dann auch ganz viele Fragen gibt, die jetzt über das Profil des Kindes nicht beantwortet werden können?
Dann sammle ich alle Fragen. Da gibt es immer ganz, ganz viele Fragen, weil natürlich die zukünftigen Pflegeeltern nochmal ihren eigenen Bedarf und den eigenen Alltag viel genauer kennen und auch deswegen viel genauer überprüfen können, was muss beachtet werden. Zum Beispiel, wenn das eine Familie ist, die in einem Mehrfamilienhaus leben sollte oder in der ersten Etage, dann ist es unter Umständen schwierig, ein Kind mit einer Gehbehinderung aufzunehmen. Sowas wird dann eben nochmal im Alltag genau überprüft. Und dann habe ich so einen ganzen Katalog mit Fragen, die ich dann entweder nochmal Laura zur Verfügung stelle oder Laura gibt mir die Kontaktdaten des zuständigen Jugendamtes und dann trete ich in direkten Kontakt mit dem Jugendamt und versuche, möglichst alle Fragen umfassend zu klären.
Natürlich sind die Jugendämter natürlich auch neugierig, die Familie kennenzulernen, und die möchten natürlich auch überprüfen für sich, ob die Familie auch zu dem Kind passt. Also wir versuchen schon mit sensiblen und personenbezogenen Daten sehr vorsichtig zu sein. Wir sagen, vielleicht Alter so ganz ungefähr, dass ich mal sage, so Mitte 40 etwa. Beim Raum spreche ich meistens eher nur so den Kreis an, also wo die leben. Das wird benannt. Und ansonsten ist es natürlich für die trotzdem interessant zu wissen, in welchem häuslichen Umfeld leben die. Also leben die vielleicht auf dem Land, leben die in der Stadt? Wie sieht die Familienkonstellation aus? Für die ist auch immer wichtig zu wissen, okay, gibt es weitere Kinder in der Pflegefamilie? Haben die Haustiere?
Wann kommt denn der Zeitpunkt, wo das Jugendamt im Prinzip die Pflegefamilie auch persönlich kennenlernen möchte? Und wie passiert das? Ist das auch online möglich oder gibt es da einen Hausbesuch? Der Träger, also die Tippkinder- und Jugendhilfe, hat ja schon im Prinzip überprüft, sonst wäre das Profil ja nicht in der Vermittlung. Also das ist ja alles schon gelaufen. Aber das Jugendamt muss ja sicherlich auch, bevor es einen Schritt weitergeht und das Kind irgendwie kennengelernt wird, auch nochmal die Pflegefamilie sicherlich besuchen. Oder wie funktioniert das?
Die Pflegefamilie hat ja dann von mir oder dem jeweiligen Berater, der jeweiligen Beraterin, das Profil des Kindes vorgestellt bekommen. Eventuelle Rückfragen wurden bestmöglich geklärt. Dann versuchen wir erst nochmal auch zeitlichen Druck rauszunehmen und der Familie einen gewissen Zeitraum zu geben, da nochmal drüber zu schlafen, das ein bisschen in sich hineinzuspüren, was machen diese Informationen mit dem jeweiligen Familiensystem. Und wenn die sich das gut vorstellen können, von dem Jugendamt gehen wir einfach mal aus, dass sie sich das gut vorstellen können, weil, wie du gerade sagtest, sie haben sich auf diese Meldung, auf das Profil der Familie gemeldet. Mhm. Dann findet ein Gespräch statt und ob das nun vor Ort in der Familie oder das Erstgespräch im Jugendamt oder digital stattfindet, das ist auch ein bisschen abhängig von den räumlichen Gegebenheiten. Wir sind ja relativ dezentral organisiert in Deutschland und manchmal macht es ja auch Sinn, das Kind außerhalb seines vorherigen Sozialraums unterzubringen, also in einer großen Entfernung. Dann wird natürlich ein erstes Gespräch digital stattfinden, wo man so die Grundfragen nochmal klären kann zwischen Jugendamt und Pflegefamilie und dann wird wieder ein Raum der Bedenkzeit gegeben und wenn das geklärt ist, dann findet meistens ein erstes persönliches Kennenlernen auch zwischen dem Jugendamt und der Pflegefamilie persönlich statt. Mhm. Genau, oft überprüfen dann oder machen sich die Jugendämter dann nochmal einen Eindruck von den räumlichen Gegebenheiten einfach selbst. Natürlich haben wir das überprüft, aber letztendlich sind ja auch die Jugendämter in der Verantwortung und wollen deswegen auch schauen, wo bringen sie eigentlich die Kinder unter.
Jetzt ist es ja auch oft so, dass die Jugendämter Druck haben. Das heißt, man hat Kinder in der Bereitschaftspflege oder in der Bereitschaftspflegefamilie, das ja begrenzt nur, wo der Platz nur begrenzt zur Verfügung steht. Wie ist das denn, wenn da so ein Druck hinter ist? Wenn das Jugendamt schon deutlich sagt, wir brauchen aber jetzt eine Lösung, weil vier Wochen steht uns der Platz nicht mehr zur Verfügung, weil die Bereitschaftspflegefamilie zu sehr belastet ist.
Ja, also meine Antwort darauf wäre, dass wir natürlich sehr stark abwägen, können wir das der Familie zumuten. Es kommt ja immer sehr, sehr auf den Fall erstmal an, warum ist das so, dass das Kind die Familie frühzeitig verlassen muss. Liegt es tatsächlich daran, dass es für die Familie einfach, manchmal haben wir ja Situationen, da haben Familien vielleicht auch eigene Schicksale, sodass die sagen, wir haben die Kapazitäten plötzlich nicht mehr aufgrund eines Schicksalsschlages beispielsweise, dass wir das Kind nicht mehr betreuen können. Oder es ist tatsächlich auch so, dass die sagen, Mensch, okay, wir merken einfach, dass der Bedarf einfach zu hoch ist und wir können den nicht abdecken. Da ist es für uns natürlich auch wichtig, können wir das denn ist unsere Familie so gut aufgestellt, das halt eben aufzufangen? Und das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Und wir haben natürlich Familien, die Bereitschaftspflegefamilien sind, die einfach auch nochmal eine andere Flexibilität mitbringen und nochmal einen anderen Erfahrungsschatz als zum Beispiel Pflegefamilien, die wir jetzt gerade erst profiliert haben und die wir vielleicht zum ersten Mal auch ein Kind vermitteln. Und da ist es natürlich dann etwas, wo wir auch ganz klar sagen, wir möchten uns da sehr stark auch einmal an den Bedarf des Kindes orientieren. Ne, was braucht das für einen guten Übergang? Weil das für ein Kind natürlich auch eine sehr belastende Situation ist. Von einem auf den anderen Tag, wenn das jetzt wirklich das Szenario ist, wieder ein Zuhause quasi zu verlassen in ein neues, unbekanntes Zuhause. Deshalb machen wir eigentlich in der Dauerpflege ist es ja vorgesehen, dass wir eben eine Anbahnung und ein Kennenlernen auch machen und sich das eben auch am Bedarf des Kindes und auch am Bedarf der Pflegefamilie eben orientiert. Also mittlerweile ist es so, ich hole jetzt so ein bisschen aus, dass es ja mittlerweile häufig auch so ist, dass Kinder ja auch relativ lange in Bereitschaftspflegefamilien verbleiben.
Auch zu lange, ne? Ja. Was eigentlich gar nicht sein sollte.
Dass macht natürlich auch was mit der Bindung zwischen dem Kind und der Bereitschaftspflegefamilie, weshalb es dann natürlich auch also sehr sensibel drauf geguckt werden muss, dass der Übergang von der Bereitschaftspflegefamilie in die Pflegefamilie auch gut gelingt und dass das Kind die Familie vorab auch kennenlernt und dass das eben auch auf den Bedarf des Kindes halt abgestimmt ist.
Mhm. Und bei all dem zeitlichen Druck darf auch nicht vergessen werden, dass wir eine Entscheidung treffen, die die Lebensgeschichte des Kindes maßgeblich weiterschreibt und auch die des Familiensystems. Und es ist ein bestmöglich Familiensystem, was schon funktioniert im Vorfeld, sonst würde sie nicht in Frage kommen als potenzielle Pflegefamilie. Und sie soll eben aber auch funktionieren mit dem neuen Familienmitglied, mit dem neuen Pflegekind. Und da braucht es einfach mitunter Zeit. Und das kann nicht so holterdiepolter entschieden werden, weil wir sind ja immer auf der, unser langfristiges Ziel ist es ja eine bestmögliche Unterbringung für einen langen Zeitraum. Wir sprechen von Dauerpflegefamilien. Mhm. Und da ist natürlich, kann es nicht immer realisiert werden, aber wünschenswert, dass es dann bis in die eigene Verselbstständigung eventuell das Kind dort vor Ort verbleibt und deswegen keine Ad-hoc-Entscheidung getroffen werden kann.
Und es geht ja um Kinder von 0 bis ja, über das Grundschulalter hinaus auch. Ne? Mhm. Das sind also, das hängt dann auch vom Profil ab, ne? Der Pflegefamilie, der Bewerberfamilie, genau. Und des Pflegekindes. Und wir sprechen hier tatsächlich von 0 bis 10, 11, 12 Jahre, oder wie ist da die Bandbreite?
Also die Bandbreite ist sehr weit tatsächlich. Also es gibt auch Kinder und Jugendliche, für die werden, die fragen uns natürlich auch von bis zur Verselbstständigung an. Da haben wir ja auch über Pflegefamilien hinaus ja auch verschiedene Wohnformen, die wir anbieten. Auch zum Beispiel Angebote zur Verselbstständigung für Jugendliche. Bei den Pflegefamilien ist es tatsächlich auch von bis. Es gibt natürlich Kinder für die oder Altersspektren, für die häufiger angefragt wird. Also meiner Erfahrung nach und das, was bei mir meistens so landet, man startet, glaube ich, also so die meisten Anfragen sind von 4 bis aufwärts. Mhm. Also das ist dann tatsächlich, das sind so die meisten Altersgruppen.
Mhm. Weil so ich weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit, ne, dass das so ist, aber so spontan würde ich sagen, das ist auch, glaube ich, so allgemein so die Meinung, ein Pflegekind ist doch immer eher ein kleines Kind, ne, von 0 bis 4, 5, 6, ne, aber es gibt tatsächlich ja auch Kinder im Teenageralter, die nochmal Familie brauchen, ne, und benötigen. Ne? Und ich glaube, das ist so gar nicht so bekannt, ne, dass das auch nochmal eine besondere Herausforderung ist, ne, dann ein Kind in dem Alter aufzunehmen, aber das ist nicht unmöglich. Ne?
Ja, und das sind sehr, sehr viele. Ja. Also das sind mehr als
wie so ein familiäres Setting, die davon nochmal mehr profitieren als so eine Wohngruppe zum Beispiel.
Okay. Genau, und Säuglinge sind ja gar nicht so häufig, wie man vielleicht denkt, weil dann muss die Familie dem Jugendamt ja schon im Vorfeld bekannt sein. Ansonsten muss es ja erst auffallen, dass das Kind in der jeweiligen Familie nicht gut versorgt ist. Und dann muss es überprüft werden. Und das dauert. Und in der Zeit altert ja auch das Kind. Und dann wird das Kind aus der Familie herausgenommen, aus der Herkunftsfamilie. In den meisten Fällen in der Bereitschaftspflege dann erstmal untergebracht und dann wird überprüft. Können die Eltern sich nicht um das Kind kümmern? Wollen sie nicht um das Kind kümmern? Oder was brauchen die Eltern, die Herkunftseltern, um sich perspektivisch vielleicht doch wieder um das Kind zu kümmern? Manchmal stehen dann noch Familiengerichtsverfahren an, die dann auch viel Zeit ins Land bringen, was dann auch dazu führt, wie du gerade eben sagtest, Laura, dass die Unterbringung in der Bereitschaftspflege häufig sehr viel länger dauert, als sie ursprünglich geplant ist. Und dann kann es natürlich sein, dass kurz nach der Geburt ein Kind in die Bereitschaftspflege gekommen ist, vielleicht, weil die Mutter alkoholisiert zur Entbindung entschieden ist. Mhm. Und dann geht aber erstmal dieser ganze Apparat der Überprüfung los. Kann das Kind zurückgeführt werden zur Herkunftsfamilie oder eben nicht? Und wenn nicht, wo ist dann ein guter Platz? Und in diesem ganzen Prozess altert das Kind ja auch schon. Und dann ist ein vielleicht ursprünglich als Säugling herausgenommenes Kind dann auch schon 1,5 oder 2 Jahre alt.
Und da kann man daraus schließen, dass wenn es ein Säugling ist, dass es wahrscheinlich schon eine Vorgeschichte gibt mit Geschwistern. Also das,
genau,
dann
ja.
Ist es wahrscheinlicher, ne, dass da ein Kind unter einem Jahr vermittelt werden muss.
Genau, also die Annahme, ein Kind möglichst früh nach der Geburt aufzunehmen und dann möglichst wenig Vorschädigungen, sage ich jetzt mal, in nicht sichtbaren Anführungszeichen, auszuschließen, das ist ein Trugschluss. Also je jünger das Kind, desto weniger eigene Kapazitäten hatte es ja, um sich gegen die äußeren Widrigkeiten zu Wehr zu setzen und desto mehr war es ausgeliefert und hat eben dadurch dann seine ganz eigenen biografischen Erlebnisse schon, die es auch mitbringt, auch wenn es noch ganz klein ist. Also auch, was vorgeburtlich schon stattfindet an Stresseinfluss auf die Mutter oder im Mutterleib oder an Alkohol oder anderen Toxinen, das darf nicht aus Acht gelassen werden.
Gut, jetzt mal zu dem Punkt, die Familie hat Interesse an dem Kind, was jetzt nur rein vom Profil her erstmal sich, ja, wo sich ein Bild ergibt für die Familie. Die Familie hat in sich reingehört, sagt, ja, können wir uns vorstellen. Das Jugendamt sagt, hört sich alles interessant an. Es gab schon ein erstes Gespräch. Was wäre denn da das weitere Vorgehen?
Wenn man zum Beispiel von einem Kind ausgeht, was derzeit in einer Bereitschaftspflege lebt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich zuerst die Bereitschaftspflegeeltern mit den zukünftigen potenziellen Pflegeeltern treffen, um ein bisschen von dem Kind und dem Alltag des Kindes zu besprechen. So, was mag es gerne? Was braucht es im Alltag? Was ist so der typische Tagesablauf? Welche Therapien oder Arztbesuche stehen vielleicht auch in regelmäßigen Abständen an, sodass die zukünftigen Pflegeeltern schon nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen lebendigere Informationen bekommen zu dem Kind und das nochmal wirken lassen können. Dann ist es auch sehr wichtig, leider nicht immer möglich, aber definitiv von uns groß angestrebt, dass auch das Herkunftssystem in diesen Prozess eingebunden wird, damit es nicht im Nachgang zu eventuellen Konfliktthemen gibt, die vorher nicht abzusehen waren. Also der bestmögliche Fall wäre, dass auch das Herkunftssystem mit der Unterbringung in der Pflegefamilie einverstanden ist.
Mhm. Also die leiblichen Eltern, die Mutter, der Vater, je nachdem, wer da noch präsent ist.
Genau, und manchmal finden dann auch zum Beispiel Kontakte zwischen der potenziellen Pflegefamilie und den leiblichen Eltern statt vor Aufnahme in die Pflegefamilie, damit auch die leiblichen Eltern sämtliche Fragen klären können und auch die Pflegefamilie schon mal so einen Eindruck davon, einen kleinen Eindruck davon gewinnen kann, womit beschäftige ich mich in den nächsten Jahren, weil das Pflegekind bringt ja auch immer einen Teil seiner leiblichen Familie mit. Also wenn dann Umgangskontakte stattfinden, wird ja auch die Pflegefamilie immer wieder in Kontakt kommen mit der leiblichen Familie.
Was sicherlich nicht immer so einfach ist oder einfach sein kann.
Genau, definitiv. Das ist natürlich jetzt auch, wie ich es gerade beschrieben habe, der bestmögliche Fall. Mhm. Manchmal gibt es auch gar keine leiblichen Eltern, die Interesse zeigen oder die so gegen eine Herausnahme ansehen, dass sie dem gar nicht zustimmen können. Dann muss natürlich trotzdem ein guter Platz gefunden werden für das Kind.
Und dennoch bringt das Kind ja die eigene Familiengeschichte mit. Das heißt, man kann ja das Herkunftssystem nie einfach außen vor lassen. Also es ist Theorie auf jeden Fall da und das Kind bringt sicherlich auch einiges mit. Aber da sind die Pflegeeltern ja vorbereitet, ne? Also im Rahmen der Qualifizierung oder Profilierung vorher.
Genau, ja.
Mit eventuellen Auffälligkeiten des Kindes, therapeutischen Bedarf und so weiter. Und das heißt, das wird auch alles vorher schon mal abgeklopft, wenn dieses Profil des Kindes da ist. Können wir das überhaupt leisten? Also können wir diese therapeutischen Maßnahmen, die Bereitschaftspflege vielleicht schon begonnen hat, weiterführen? Gibt es das bei uns vor Ort, das Angebot und so weiter und so fort?
Ganz genau. Vor allem im ländlichen Niedersachsen ist es nicht immer ganz so einfach, dass sämtliche nötigen Therapeuten oder auch sozialpädiatrischen Zentren vor Ort gut zur Verfügung stellen. Das muss eben von vornherein klar sein, sind die Bedarfe des Kindes, auch die strukturellen Bedarfe des Kindes, hier in der Pflegefamilie abzudecken oder funktioniert das nicht aus unterschiedlichen Gründen?
Ja, wenn jetzt alle Bedarfe klar sind, erstmal Einigkeit darüber besteht, dass das ein Kind sein könnte, das passt, ne? Dann müsste es ja den nächsten Schritt geben, das Kind kennenzulernen. Wie verläuft das? Ne? Wie ist da denn der Ablauf? Und natürlich, ne, das ist alles einzelfallabhängig, das ist ja klar, aber so im, was ist so das übliche Konzept, ne, wenn ein Kind jetzt auch der Familie vorgestellt werden sollte oder wenn die Familie sagt, wir wollen das Kind jetzt kennenlernen und dass auch mit dem Jugendamt alles soweit geklärt ist, dass da dieser Schritt erfolgen kann, weil es ist ja schon, hat ja eine gewisse Bedeutung, ne, da jetzt schon in den konkreten Kontakt zu gehen.
Genau, also bis jetzt weiß eben die Familie so die groben Daten von dem Kind und auch den Namen schon. Es weiß noch nicht, wie das Kind aussieht, um nicht irgendwelche Erwartungen zu schüren, die das Kind vielleicht gar nicht erfüllen kann.
Also keine Fotos?
Keine Fotos, ja. Genau. Dann gibt es den anonymen Sichtkontakt. Der findet im öffentlichen oder ja, im öffentlichen Raum statt oder auf neutralem Boden, also nicht bei dem Kind zu Hause oder bei der Pflegefamilie, sondern zum Beispiel auf einem Spielplatz oder in einem Tierpark, in angenehmer Atmosphäre, in der das Kind dann spielt. Und dann sitzen die potenziellen Pflegeeltern am Rand auf einer Bank und beobachten das Kind einfach erstmal. Und dann kommt wieder das, was vielleicht so ein bisschen verrückt oder esoterisch klingt, dieses innere Gespür, wenn man das Kind sieht.
So ein erstes Gefühl.
So ein erstes Gefühl für das Kind, genau. Was habe ich denn eigentlich für ein Empfinden? Mhm. Es gibt ja auch Kinder, die man nicht stehen sehen kann und mit denen kann man natürlich auch nicht zusammenleben. Das darf an jeder Stelle auch einfach benannt werden. Mhm. Also da ist große Ehrlichkeit von allen Seiten gefragt. Und
ja, weil es geht ja um was. Es geht genau. Um einen Lebensweg. Und über mindestens einen Lebensweg, eigentlich ja um mehrere Lebenswege, nämlich
ganz
alle,
genau.
Die zur Familie gehören.
Ja, also man darf sich auch nicht überreden lassen, ein Kind aufzunehmen. Und wenn es da irgendwie eine innere Abwehrhaltung gibt, dann ist es auch wichtig, darauf zu achten und sich selber auch ernst zu nehmen.
Potenziellen Pflegeeltern haben das Kind beobachtet, haben ein gutes Gefühl, können sich das einfach mal vom ersten Eindruck her, hat das einen gewinnenden Eindruck gemacht und die Bewerberfamilie hat für sich entschieden, ja, wir wollen den nächsten Schritt weitergehen. Dann müsste doch dann auch das Kennenlernen eingeleitet werden, beziehungsweise der erste Schritt in die Anbahnungsphase.
Genau, dann wird auf zwischen der Stelle, wo das Kind gerade lebt, sei es eventuell in einer Diagnostikwohngruppe oder einer Bereitschaftspflegefamilie und den Pflegeeltern, gemeinsam einen Termin vereinbart und dann wird das Kind zum ersten Mal kennengelernt. Wie das abläuft, ist natürlich sehr individuell, auch vom Alter des Kindes. Ein Kind im Grundschulalter kann man natürlich schon ganz anders mit Informationen im Vorfeld füttern, als man das bei einem Säugling oder Kleinkind tun kann. Da ist es dann eher der Spielbesuch, der vorbeikommt, und dann gehen die Pflegeeltern mit dem Kind in den Kontakt. Und bei älteren Kindern, da spielt man dann schon natürlich mit offenen Karten und spricht mit den Kindern, jetzt kommen gleich XY vorbei, die können sich gut vorstellen, dir ein neues Zuhause zu bieten.
Wie wird das Kind denn dann die ersten Treffen erleben?
Die Treffen sind möglichst unaufgeregt von äußeren Eindrücken, weil das
also
Kind,
kein Freizeitpark.
Kein Freizeitpark. Das Kind soll ja nicht denken, wow, jetzt kommen die und mein Leben wird nur darauf bestehen, in Freizeitparks und Freibädern mich aufzuhalten, sondern im ganz normalen Alltag lernen sich das Kind und die potenziellen Pflegeeltern kennen. Am Anfang sind die Abstände zwischen den Treffen und auch die Dauer der Treffen, also die Abstände sind größer, die Dauer der Treffen sind kürzer und dann wird es intensiviert. Dann trifft man sich mehrmals die Woche, die Tage werden immer länger oder das Treffen dauert immer länger. Nach und nach übernehmen dann auch die Pflegeeltern die Versorgung des Kindes und die Bereitschaftspflegeeltern beispielsweise ziehen sich immer mehr zurück. Genau, und dann findet auch ein Besuch des Kindes in dem zukünftigen potenziellen Zuhause statt, um einfach mal zu gucken, wo ist das denn, wenn es zum Beispiel Tiere gibt, Hunde beispielsweise, sehr häufig haben ja Pflegefamilien Hunde.
Oder Katzen,
genau. Bin ich da, reagiert das Kind verängstigt oder kann es da ganz locker drauf zugehen? Wenn das Kind natürlich mit panischer Angst reagiert, dann ist es irgendwie eher schwierig, dann muss man da nochmal ganz genau hingucken, wie man das behutsam vorbereiten kann, ob man das behutsam überhaupt vorbereiten kann, die Angst lösen kann. Genau, und dann kommt irgendwann der große Tag des Einzugs.
Kurze Frage noch vorab.
Ja.
Das heißt, es gibt einen ersten Besuch bei der potenziellen Pflegefamilie. Das Kind weiß auch schon Bescheid, ne? Das könnte mein neues Zuhause sein. Und dann kommt es in diese Familie und da ist dann ein Zimmer fertig eingerichtet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist natürlich, das Zimmer ist vermutlich möbliert, aber noch nicht so ganz personalisiert, damit das Kind auch seine eigene Individualität ausleben kann.
Und mitgestalten
kann. Mitgestalten kann, genau. Dann bleibt das Kind immer mal wieder länger in der Bereitschaftspflege, in der Dauerpflegefamilie, in der zukünftigen, verbringt dann da den Tag, isst vielleicht auch eine Mahlzeit mit, je nach Altersspanne macht es vielleicht seinen ersten Mittagsschlaf in der Familie, wird dann wieder abgeholt von den Bereitschaftspflegeeltern und dann beim nächsten Besuch kann es schon sein, dass es einen kleinen Koffer schon mal mitbringt mit eigenen Sachen, wichtigen Spielzeugen, die schon mal da lässt, damit es sich auch dann freut, wieder zurückzukommen. Und dann kommt der Tag des Einzugs.
Und der ist dann auch mit einer Übernachtung dann direkt verbunden? Also das ist dann praktisch der Einstieg
genau. In
die Dauerpflege?
Ja.
Dann ist das Kind eingezogen mit der ersten Übernachtung. Jetzt ist es ja so, dass viele Kinder viel zu lange in der Bereitschaftspflege sind, also bei Bereitschaftspflegeeltern oder einer Bereitschaftspflegegruppe, einer Einrichtung. Ist dann der Kontakt, wird da einfach abgebrochen, wenn da doch schon Monate der Kontakt war? Also das Kind hat ja dann intensiv da auch gelebt in der Bereitschaftspflege. Wie wird denn damit umgegangen?
Genau, das wird versucht, dass das Kind natürlich möglichst keinen Kontaktabbruch und noch einen Beziehungsabbruch mehr verarbeiten muss oder erleben muss, sondern da gibt es so was wie also eine Rückanbahnung. Dann je nach natürlich auch nach Möglichkeit, das ist immer sehr individuell. Wenn da mehrere hundert Kilometer zwischenliegen, ist es natürlich schwierig, mal eben zu Besuch zu bekommen. Wenn es aber möglich ist, kommt die Bereitschaftspflegefamilie ein paar Tage später nochmal zu Besuch, guckt, wie geht's dir denn, bringt vielleicht noch ein extra vergessenes Teil mit, was noch in der Bereitschaftspflegefamilie lag und hat vielleicht auch noch ein Abschiedsgeschenk bestmöglich mit Fotos aus der Zeit in der Bereitschaftspflege. Genau, und dann...
Das Fotobuch, genau.
Für die Biografiearbeit auch sehr wichtig, damit das Kind auch im Nachgang dann nicht so eine Lücke hat, wenn es dann älter wird und vorher noch sehr klein war, während der Zeit in der Bereitschaftspflege. Und bestmöglich läuft das ähnlich ab wie die Anbahnung, natürlich nicht so intensiv, aber dass dann auch die Abstände der kurzen Besuche größer werden und dass die Bereitschaftspflege dem Kind auch vermitteln kann, es hat einen guten neuen Platz jetzt gefunden und da darf jetzt das Zuhause sein und das Kind darf da jetzt ankommen. Genau. Manchmal ist es tatsächlich auch so in einigen Fällen, dass über Jahre noch Kontakte zu den Bereitschaftsfamilien bestehen, wenn das Kind das gut aushalten kann und die Bereitschaftspflegeeltern das auch möchten. Und dann kommen sie beispielsweise zu den Geburtstagsfeiern noch.
Das kommt sicherlich auch aufs Alter des Kindes an,
ne? Ganz
wie
genau.
Ein Kind das selbst auch möchte, ne? Oder auch formulieren kann.
Ja.
Und da gibt es sicherlich dann keine pauschale Regelung. Das ist wahrscheinlich immer individuell auch wieder zu sehen.
Genau, das, wir arbeiten ja mit lauter Individuen. So die, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders, jede Biografie ist anders. Da muss man eben gucken, immer, wie kann das in dieser einen Fallgestaltung gut sein für das Kind. Und da ist unser Hauptaugenmerk eben auf das Wohlbefinden des Kindes gerichtet.
Dann muss es ja das Go geben, ich nenne das mal so, auch von allen Seiten, also sowohl vom Träger, von der Pflegefamilie, mit Familienberaterin oder Familienberater und vom Jugendamt. Das wäre dann, dann muss es doch irgendwie einen Startpunkt geben, 15. eines Monats oder der erste.
Genau, das
wie läuft
es? Im Laufe der Anmerkung ist das dann eben klar, so Tag X ist der Tag des Einzugs und dann kommt wieder meine liebe Kollegin Laura ins Spiel von der Vermittlung und du darfst dann das Bürokratische weiter regeln.
Genau, also für die Pflegefamilie ist es wahrscheinlich so besonders spannend, wann wird es dann wirklich tatsächlich verbindlich? Also die bekommt dann immer noch mal so einen Erziehungsstellenvertrag zugeschickt. Das machen tatsächlich die lieben Kollegen von mir. Bei mir kommt zumindest die Info von den Familienberatern oder der Teamleitung an, okay, das und das Kind zieht dann zu dem und dem Zeitpunkt in der Familie bei uns ein und dann werden halt eben alle Hintergrundsachen quasi geregelt, sodass alles dann auch reibungslos läuft. Und die Pflegefamilie bekommt dann eben diesen Erziehungsstellenvertrag, der einmal von der Familie selber und von uns als Träger und eben von dem Jugendamt unterzeichnet wird, sodass man dann quasi so eine gemeinsame Zusammenarbeit dann auch offiziell macht. Ansonsten bislang lief dann immer auch alles inoffiziell, sage ich jetzt mal, sodass auch die Familie immer die Möglichkeit hat, jederzeit auch aus dem Prozess einfach auszusteigen. So beim vertraglichen Klar spricht man dann natürlich auch, der müsste dann zum Beispiel gekündigt werden und so weiter, wenn es jetzt dann doch irgendwie anders verläuft als gewünscht, ist aber auch ein ganz anderes Thema, ja, aber das ist halt eben das, was dann an meiner Seite noch passiert und dann startet halt das die gemeinsame Reise mit uns als Träger, dem Jugendamt der Pflegefamilie.
Und du, Laura, bist erstmal raus.
Ich bin erstmal raus.
Du kümmerst dich dann um die nächste Vermittlung.
Genau.
Und die Familienberaterin, der Familienberater von dieser Familie, die das Kind aufgenommen hat, bleibt ja in Kontakt mit dem Jugendamt.
Ne? Genau,
ja. Und dann gibt es das HPG, also Hilfeplangespräch, das erste. Das gibt es ja dann in der Regel alle 6 bis 12 Monate, einmal oder zweimal im Jahr.
Genau, natürlich stehen wir am Anfang mit der Familie in einem viel intensiveren Kontakt. Meistens überwiegend erstmal telefonisch, weil wir natürlich auch der Familie so eine Ankommensbubble ermöglichen wollen, ohne viele äußere Einflüsse. Viele Kinder sind gerade am Anfang verunsichert und haben dann Sorge, jetzt kommt hier schon wieder jemand Fremdes, muss ich den Nächsten kennenlernen, muss ich wieder ausziehen. Genau, um eben dieses Ankommen nicht zu verunsichern, haben wir dann eben viel telefonischen Kontakt und besuchen aber auch das, die Familie und das Kind, wie geht's euch gemeinsam? Und dann stehen wir im Austausch mit den Jugendämtern und dann gibt's meistens so das erste HPG nach 8 bis 12 Wochen nach Einzug, um zu gucken. So
und Ankommen erstmal ermöglichen.
Genau, Ankommen ermöglichen und dann eben die weitere Hilfe zu planen. Vielleicht gibt es dann auch schon weitere Bedarfe, die auffallen, muss was anderes geklärt werden. Und in dieser Zeit finden auch im Normalfall keine Kontakte zum Herkunftssystem statt.
Und die Umgangskontakte.
Die Umgangskontakte, genau. Und das wird eben dann im ersten HPG geklärt, wie wollen wir jetzt in Zukunft damit verfahren.
In welcher Frequenz und wo die stattfinden, begleitet und so weiter. Ne, ob überhaupt begleitet.
Ne? Aber das ist, glaube ich, so ein großes Thema.
Ja, da können das wir werden wir jetzt auch nicht weiter ausführen. Wichtig ist ja auch dann in den ersten Wochen, wenn das Kind eingezogen ist, dass die Familienberaterin, der Familienberater da auch eine bekannte Person wird, ne, für das Kind. Ne, und auch ein Stück Vertrauensperson, ohne die Sorge haben zu müssen, da kommt wieder die Frau Peter oder die Helen, die nicht, dass es nachher darauf hinausläuft, dass ich hier wieder ausziehen muss, sondern das muss ja so wachsen, dass klar ist, man ist da, um zu unterstützen, zu beraten, ne, und hilfreich zu sein.
Genau, das ist natürlich auch abhängig von der Altersspanne, von dem kognitiven Entwicklungsalter des Kindes, wie sehr es das mitbekommt. Aber wir sind schon sehr bemüht, oder das ist eben ganz klar Standard auch bei uns, dass das Kind uns kennenlernt und uns eben auch als einen Teil seines Hilfesystems ganz klar zuordnen kann und auch als Vertrauensperson.
Das heißt, das Kind hat dann auch die Kontaktdaten.
Genau, ja, wir haben ja Visitenkarten und je nach Altersmöglichkeit des Kindes besprechen wir, wie es dann Kontakt aufnehmen könnte.
Okay, dann haben wir einen Vermittlungsprozess also exemplarisch dargestellt, der natürlich im Einzelfall auch immer unterschiedlich laufen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Laura Münstermann von der Vermittlung der TIP Kinder- und Jugendhilfe.
Schön. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, und vielen Dank an Helen Peter, Familienberaterin aus dem Team Niedersachsen.
Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, ich danke auch. Und war das erste Interview jetzt in dieser Podcast-Reihe. Und das fand ich jetzt auch ganz spannend und sehr angenehm. Und da werden weitere Folgen. Okay, also ich wünsche allen einen schönen Sommer.
Danke gleichfalls.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war sie, die dritte Folge von Den Chancen eine Zukunft geben mit unserer ersten Gesprächsrunde. Für die nächste, vierte Folge wird sich wieder etwas spannend Interessantes ergeben. Mehr wird noch nicht verraten. Zwischendurch gibt es immer Informationen zur TIP Kinder- und Jugendhilfe auf der trägereigenen Website. Diese ist, da wo ein Netz ist, ohne doppelten Boden, Tag und Nacht erreichbar. www.jugendhilfe-tipp.de. Wir sagen also auf Wiederhören, wünschen eine wunderbare Zeit, der Sommer hat begonnen, die Ferien sind da. Vielen Dank für den guten und netten Empfang.